Grüß Sie Gott. Jetzt startet auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol unser neues Format, das themenunabhängig ermöglicht, diverse Fragen zur Bibel und zum Glauben an unseren Bibelexperten Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg zu stellen. Es heißt, frag den Prof. Zur Bibel. Heute starten wir diese Reihe mit vielen Fragen der Redaktion und ab dem nächsten Monat haben unsere Hörer die Möglichkeit, von Anfang bis Ende der Sendung all ihre Fragen an Professor Berger live zu stellen und so vielleicht Antworten auf Stellen in der Bibel zu bekommen, die sich ihnen einfach nicht so recht erschließen wollen. Heute legen wir gleich mal los mit allen möglichen Fragen, die wir bereits gesammelt haben, und bei der nächsten Folge können Sie dann selbst anrufen. Für Sie ist Leon Bichler in München am Mikrofon und ich darf jetzt herzlich Professor Klaus Berger aus Heidelberg bei mir in der Sendung begrüßen. Hallo Professor Berger.
Ja, grüß Gott.
Professor Berger, gehen wir gleich mal ins Alte Testament der Bibel. Dort ist ja auch sehr berühmt die Erzählung von der Arche Noah. Und jetzt sagen manche, gerade auch Theologen, dass die ganzen Stammbäume der Bibel im Prinzip nur die damalige Weltsicht Israels widerspiegeln und dass an der Erzählung der Arche Noah und dass dann eben sozusagen die Familie Noahs die einzigen waren, die überlebten und sich daraus dann eben die Völker der Welt entwickelt haben, dass man daran sieht, dass sich Israel als Nabel der Welt oder auch eben als Ursprung aller Menschen nach der Sintflut sieht. Also ist es einfach eine Übertreibung der damaligen Juden oder ist es tatsächlich göttliche Offenbarung oder einfach sogar präzise Geschichtsschreibung? Wie sehen Sie das?
Die Berichte des Alten Testamentes kann man nicht in jeder Hinsicht ausfragen. Das heißt, sie antworten nicht auf alle Fragen, die wir stellen, sondern nur auf die Fragen, die man damals gestellt und die Antworten, die man damals erwarten konnte. Und in Bezug auf die Arche Noah und die Stammbäume bedeutet das, es wird eine bestimmte Weltsicht Israels und vieler Menschen damals in Beziehung gesetzt zu Gott. Das Entscheidende ist immer die Frage nach Gott. Und welche Rolle spielt hier eigentlich der Herrgott für die Menschen, die an ihn glauben? Es geht also nicht um ein Universallexikon, das auf alle naturwissenschaftlichen, historischen und biologischen Fragen antwortet, sondern lediglich darum, dass das, was die Menschen damals wussten, wie sie die Welt sahen, eine Beziehung aufweist zu Gott. Dass Gott verantwortlich ist am Ende für das, was aus dem Menschen wird, das gilt besonders von Gottes Siegen. Das zeigt sich in allen Genealogien, in den Stammbäumen der Menschen, ob die nun biologisch exakt nach Standesamt abgefasst sind, kann man bezweifeln, denn damals gab es keine Standesämter und selbst uns fällt es heute noch schwer, auch nur unsere Urgroßeltern genau mit allem zu rekonstruieren, was wir gerne wüssten. Also es geht um das, was die Menschen gewusst haben und dass dieses eine Beziehung zu Gott hat. Es geht nicht um irgendwelche Sätze über Gott absolut, sondern gerade, dass Gott in der Welt etwas wirkt, durch seinen Segen, durch seine Begleitung, dadurch, dass er manche Menschen offenbar erwählt oder so etwas mit ihnen vorhat wie eine Erwählung. Und das ist für Israel wichtig, dass diese Geschichten erzählt.
Also sieht sich Israel jetzt im Prinzip deswegen nicht als Ursprung aller Menschen?
Nein, das geschieht dort nicht. Das ist auch bei Adam und Eva in der Naturwissenschaft zumindest umstritten. Das heißt, das kann man als Christ offen lassen. Noch einmal, die Bibel ist nicht Antwort auf beliebige Fragen beliebiger Wissenschaften, sondern es geht um einen begrenzten Ausschnitt. Aber in diesem Ausschnitt, dass Gott etwas mit Noah zu tun hat und mit dem Überleben der Menschheit, da hat die Bibel schon recht, wie wir glauben. Und das ist auch unwiderlegbar.
Also im Prinzip muss man sozusagen wissenschaftliche Fragen prinzipiell dann eben trennen von solchen Fragen, die eben den Glauben betreffen, die die Theologie betreffen, oder?
Ja, man könnte zum Beispiel ja der Meinung sein, dass hauptsächlich das Böse in der Geschichte wirkt oder hauptsächlich gewaltige Machthaber, denen man alles zuschreiben muss, oder der Teufel. Das hat man auch getan. Und in der Bibel geht es von Anfang an darum, dass man sich an Gott wenden kann und dass er dem Menschen auch gerne weiterhilft, auch über menschliche Schuld hinweg. Und dann kommt man in die große und interessante Geschichte der Beziehung von Gott und Mensch. Und das ist das Entscheidende.
Also sieht man jetzt gerade an dem Beispiel auch von Arche Noah, dass es also hier nicht darum geht, dass jetzt die Bibel deswegen falsch liegt, weil die Naturwissenschaften zum Beispiel mit großer Wahrscheinlichkeit belegen können, dass die Menschen schon locker 300.000 Jahre alt sind und ja die Erzählung von Arche Noah erst so vielleicht 3.500 Jahre. Also sozusagen geht es hier um eine Aussage, die unabhängig ist von der Naturwissenschaft.
Genau, aber um eine Aussage, um die sich die moderne Naturwissenschaft, jedenfalls die des 19. Jahrhunderts und die unsere Lehrer beeinflusst hat, gedrückt hat. Ob nämlich Gott in der Weltgeschichte an irgendeiner Stelle handelt oder nicht. Und da ist es klar, Katastrophen wie die Sintflut oder Rettungsgeschichten wie die Rettung Noahs, die haben etwas mit dem Verhältnis von Gott und Mensch zu tun und sind nicht rein naturwissenschaftlich zu erklären. Und das ist der eigentlich tröstliche Gehalt der biblischen Erzählungen insgesamt, dass Menschen nicht allein stehen, dass die Naturgesetze nicht in unmenschlicher Kälte herrschen, sondern dass immer ein Dialog, ein Gespräch, ein Gottesdienst zwischen Mensch und Gott besteht.
Gut, gerade jetzt, wo natürlich auch wieder Umweltkatastrophen die Schlagzeilen bestimmen, werden ja einige Menschen hier genau widersprechen und sagen, oh doch, die Natur beherrscht eben doch in unmenschlicher Kälte hier das Leben und Gott scheint da ganz fern zu sein.
Das sieht die Bibel von Anfang an anders. Und zwar so, dass der Mensch Gott nicht durchschaut, Gott nicht festlegen kann und vor allen Dingen nicht darauf festlegen kann, immer zugunsten der Menschen, was dem Menschen als ihr Vorteil im Augenblick erscheint, Gott festzulegen. Das geht nicht. Und warum und wozu manche Dinge geschehen, entzieht sich unserer Kenntnis. Die Natur hat ihre eigene Logik, die ist von Gott geschaffen. Auch die Katastrophen, die natürliche Ursachen haben, sind in diesen Ursachen ja vernünftig und erklärbar. So grausam wir sie auch empfinden mögen. Aber es gibt Fälle, in denen man sagen muss, erstens, es ist eine Logik, eine vernünftige Ordnung erkennbar. Deshalb kann es Naturwissenschaft überhaupt geben. Und zweitens, man weiß nicht, was davon noch werden kann. Es gibt in der Theologie den Begriff der glücklichen Schuld, dass Menschen schuldig werden und daraus wird am Ende Glück. Und ich würde das ergänzen und sagen, es gibt nicht nur die glückliche Schuld, sondern es gibt auch die Katastrophe, aus der an irgendeinem Ende manchmal etwas Gutes noch werden kann, wenn die Menschen sie beherzigen und zur Kenntnis nehmen. Es gibt Katastrophen, aufgrund derer die Menschen klüger werden und Warnsysteme einführen. Es gibt Katastrophen, aufgrund und derer die Menschen einfach sagen, wir können dich nicht verstehen, Herr Gott, aber das ist gerade der Unterschied, dass Gott die Dinge durchschaut und beherrscht und wir Menschen nicht. Deshalb sind wir, das ist der Tenor aller biblischen Bücher, die sich mit der sogenannten Theodizee-Frage beschäftigen, deshalb sind wir nicht berechtigt, Gott zur Rechenschaft zu ziehen, sondern können nur sagen, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es am Ende genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Viel mehr können wir nicht machen in vielen Fällen.
Also zeigt die Bibel hier auch gerade ein Beispiel für den Glauben, dass eben danach auch noch ein Leben jenseits des Leides und jenseits der Katastrophen auf uns wartet und sozusagen hier Gott als der große Tröster am Ende sich auch erweisen wird?
Vielleicht und manchmal. Aber im Allgemeinen lehren die Katastrophen zuerst, ich bin nicht Gott. Wir sind nicht Gott als Menschen. Wir können das nicht bestimmen und befehlen, sondern wir sind ziemlich klein, wie manche Propheten sagen, wie ein Tropfen am Eimer, also sehr gering vor Gott. Und wer sind wir denn, dass wir verlangen könnten, Gott müsste uns alles genau erklären und genau begründen? Es kann ja auch sein, dass vieles einfach der Darstellung der Hoheit Gottes dient und dass Gott es eben so will.
Aber vor Gott, sagten Sie, sind wir sehr klein. Andererseits hat er uns ja auch sehr groß gemacht, wie wir glauben, wenn wir Jesus als den menschgewordenen Sohn Gottes bezeichnen, der damit auch die Menschheit aufgerichtet hat. Also das scheint ja sozusagen ein seltsames Verhältnis zu sein. Einerseits sind wir so gut wie nichts vor Gott, andererseits schenkt er uns so viel Liebe und auch Aufmerksamkeit und Identifizierung mit uns, dass wir wiederum fast wie alles erscheinen, wie auch der Mittelpunkt der Schöpfung.
Aber Liebe kann man nicht erzwingen und vor allen Dingen kann man nicht im Einzelfall sagen, du hättest uns lieber lieben sollen als eine Epidemie schicken oder als die Pest schicken oder eine Flut. Die Liebe Gottes ist nicht einfach Gottes eigene Wiedergutmachung seiner eigenen Schandtaten. Die Liebe Gottes soll uns auch nicht aller Leiden entheben, die wir nach den Naturgesetzen erdulden müssen. Zunächst einmal gelten die Naturgesetze. Und was wir an Liebe erfahren, ist im Ganzen gesehen, wenn man die riesigen Weiten des Universums erblickt, dann ist die Liebe Gottes die große, staunenswerte Ausnahme. Und dass das Christentum sagt, Gott ist Mensch geworden, ist noch viel unfassbarer. Aber das ist genau die Erfahrung von Liebe, die wir auch machen. Warum liebt meine Frau mich? Ich habe es nie begriffen. Und genauso wenig kann ich begreifen, warum Gott die Welt lieben soll und lieben kann. Aber dafür haben wir genügend Hinweise, dass es nicht nur das gibt, vor dem wir zittern müssen, sondern auch das gibt, was faszinierend ist. Das Mysterium Faszinosum nennen es die Theologen. Das heißt, die über alle Maßen unfassliche Liebe Gottes. Und weil, wenn sie so wunderbar ist und so erstaunlich, wenn das stimmen sollte, dass Gott die Menschen liebt, dann wundert einen nur die Reaktion der Christen, dass sie sagen, kein Bedarf, ist uns egal.
Sie hören Frag den Prof zur Bibel und gleich geht's bei uns weiter. Bleiben Sie dran. Sie hören Leon Bichler auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol mit der neuen Reihe Frag den Prof zur Bibel. Und jetzt bin ich weiter im Gespräch mit dem Bibelexperten Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg. Professor Berger, nach jüdischem Verständnis darf man sich ja kein Bild von Gott machen. Jetzt stellt sich die Frage, ist es denn wirklich ein göttliches Gebot oder war nicht einfach, wie manche annehmen, die Umstände dafür sozusagen verantwortlich, dass man das behauptet hat, da damals einfach Bilder sehr teuer waren, man konnte sich die nicht leisten. Es gab nicht viele, die die technischen Fähigkeiten hatten, so ein Bild zu malen. Und außerdem gab es in den ganzen anderen viel Götterreligionen eben viel Bilderkult. Und so war es ja für das Judentum auch eine ganz besondere Abgrenzung, dass sie jetzt eben Bilder ablehnten. Sind das nicht viel mehr die Gründe für zum Beispiel jetzt die jüdische Position, dass man Gott nicht in Bildern verehren soll und auch eben in manch reformatorischen Glaubensströmen? Und sieht man dann daran nicht, dass in Wirklichkeit nicht die Ehrfurcht vor Gott die Rolle gespielt hat oder eine göttliche Offenbarung, sondern diese praktischen Gründe?
Es gibt ein Bilderverbot nicht nur in der Reformation, Bilderstürmerei, dass die Menschen schöne gotische Kirchen zerstören. Am Züricher Münster kann man das immer sehen. Das sind dann noch die Fragmente an den Säulen von ehemaligen Figuren erkennbar. Es gibt es schon in der byzantinischen Kirche, also in der griechisch-orthodoxen Kirche, eine Zeit des Bilderverbots, in der man gesagt hat, der Islam hat doch irgendwie recht damit, dass er verbietet, von Gott tote Bilder anzufertigen. Guckt man auf die Bibel selber, dann sagt man, der Sinn ist offenbar, dass es keine toten Bilder von Gott geben darf. Also keine aus Metall, aus Holz, aus Stein, sondern nur ein lebendiges Bild, nämlich den Menschen. So steht es ja in der Schöpfungsgeschichte, dass Gott den Menschen nach seinem Bilde geschaffen hat. Das heißt, der Mensch ist in irgendeiner Hinsicht Gott ähnlich und Gottes Bild. Das ist der springende Punkt. Es kann nur ein lebendiges Bild geben und der Mensch hat da eine ganz hervorragende Bedeutung in der Schöpfung, wenn es um die Frage nach Gott geht. Die Bibel sagt, wir finden Gott über das Antlitz von Menschen. Und dieser Gedanke spielt bei der Menschwerdung Gottes im Neuen Testament eine Rolle. Jesus wird wiederholt als Gottes Bild bezeichnet, zum Beispiel im Kolosserbrief. Bild Gottes ist Jesus Christus, aber er ist eben auch ein lebendiges Bild, wie die Menschen überhaupt. Er ist der erste vollständige, vollkommene, neue Mensch, sagt der Kolosserbrief. Und insofern, als er der geheilte Mensch ist, der Gottes Gnade widerspiegelt, ist er wirklich Gottes Bild, aber nicht eins eigentlich, das tot ist und ein für alle Mal festgelegt, sondern der Mensch ist ein Bild Gottes in seinem Ausdruck, in dem Glänzen seiner Augen in der Miene seines Gesichtes. Das ist ein Schlüssel zum alttestamentlichen Gottesbild, weil von diesem lebendigen Gott aus auch abhängt, ob Gott in der Geschichte mit den Menschen zusammenwirkt. Das haben wir vorhin besprochen. Gott greift in die Geschichte der Menschen ein und ist ein Partner. Man kann zu Gott beten. Gott hat in Jesus Christus dort insbesondere ein Gesicht bekommen. Und deshalb hat die alte Kirche und das Mittelalter auch das Weißtuch Jesu aus der Passionsgeschichte besonders verehrt, weil sie gesagt haben, das ist Gottes Bild und nicht der Heilige Geist und nicht Gott Vater, sondern Jesus Christus ist dieses Bild Gottes für uns, ist der Mensch gewordene Gott. Und was wir davon haben, ist eine unglaubliche und neue und geheimnisvolle Vertrautheit von Gott und Mensch, dass der Sinn dessen, dass Jesus ein Antlitz hat, ist, dass er unser Schicksal teilt von der Geburt bis zum Tode. Das hängt zusammen damit, dass er lebendiges Bild Gottes ist. Und das ist ja nicht für sich allein, sondern die Hoffnung des Neuen Testamentes geht dahin, dass wir alle Kinder Gottes sind, wenn wir denn getauft sind. Und in Zukunft wird dieses offenkundig werden, dass wir erlöst sind. Also geheilte Bilder.
Ist das also die Begründung der katholischen Kirche beispielsweise dafür, dass man eben durchaus Bilder in den Kirchen vorfindet und auch Bilder von Christus verehren darf, weil eben Gott in Christus uns sein Bild geschenkt hat?
Ja, damit ist eine neue Dimension erreicht sozusagen. Wir verehren nicht irgendwelche Bilder von Tieren, Statuen von Katzen oder Hunden oder Krokodilen wie die Ägypter, das hat die alte Kirche immer hervorgehoben, sondern lebendige Menschen, die Brüder und Schwestern Jesu Christi sind. Und deshalb ist ihr Gesicht nicht wertlos, sondern jeder Einzelne ist in seinem Personsein durch Jesus Christus besonders angesprochen und besonders getröstet.
Wir haben jetzt schon von diesem Zusatz oder Bestandteil des ersten Gebotes gesprochen, dass eben Gott verbietet, sich ein Bild von ihm zu machen. Und jetzt ist auch noch hier ein damit zusammenhängender Punkt, wie wir eigentlich Gott sehen, jetzt im übertragenen Sinn, welches Bild wir von ihm haben und wie sich das so entwickelt hat. Denn oftmals gehen wir davon aus, dass Gott ein gerechter Gott ist und den assoziieren wir oft auch mit Licht. Und das wiederum kann man aber in der Geschichte auch schon vor dem Jahwe-Glauben feststellen, dass zum Beispiel Sonnenkulte irgendwelche Leute dann vergöttert haben und mit der Sonne gleichgesetzt haben oder dass Gerechtigkeitsgötter zum Beispiel wie Zedek im alten Orient verehrt wurden. Ist also dann, so lautet auch der Vorwurf nämlich von manchen Theologen, dieses Gottesbild, diese Gottesvorstellung einfach nur eine Art Patchwork aus diesen vorherigen Gottesbildern, die man so hatte und an die man gewöhnt war, die beliebt waren?
Also im Mittelalter hat man oft darüber nachgedacht und die Antwort der katholischen Theologie des Mittelalters war, dass alle Aussagen, die wir über Gott machen als Menschen, dass sie mehr falsch als wahr sind. Dass die Unähnlichkeit der Wirklichkeit Gottes gegenüber dem, was wir sagen, immer stärker ist als die Ähnlichkeit. Das nennt man die sogenannte negative Theologie. Gott ist nicht fassbar, Gott ist nicht beschreibbar, er ist nicht planbar. Die negativen Aussagen, wenn man das sagt, dann hat man immer recht. Weil es immer gilt, dass Gott nicht Mensch ist und dass wer etwas von Gott mitbekommen, das nur wie ein Hauch ist. Gott, Heiliger Geist. Der Hauch ist nicht festlegbar und eigentlich nicht fotografierbar und eigentlich nicht in eine feste Regel einzufassen, in feste Attribute, sondern lebendig und am Ende unfassbar. Ein Geheimnis. Das ist ein Nachteil natürlich, weil wir gerne alles durchschaut hätten. Es ist aber auch der Grund des Vertrauens. Mein alter Lehrer Karl Rahner hat uns in seiner Jugend, als er besonders glaubwürdig noch war, immer gesagt, die entscheidende Einsicht des Christentums besteht darin, dass das Geheimnis für uns ist und nicht gegen uns. Gott ist ein Geheimnis und wenn wir darüber reden, das tun wir als Theologen allzu gerne, indem wir sagen, Gott müsste doch und Gott hätte doch und Gott könnte doch, aber eigentlich sollte man eher bescheiden sein und sagen, was wir können, ist danken für das, was evident ist. Was wir können, ist bekennen, dass wir klein sind vor seiner Majestät und Was wir können, ist der Bitten, wenn wir in Not sind. Und das vollkommenste Gebet heißt der Kyrie Eleison, Herr, erbarme dich. Aber wie, in welcher Hinsicht und was er genau tun soll, können wir ihm nicht vorschreiben. Gott ist geheimnisvoll. Wichtig ist dabei, dass es auch ein Unterschied zu Karl Rahner, der die Personalität Gottes ein bisschen unterschätzt hat, dass wir mit diesem Gott reden können und dass Gott zu uns spricht durch die Propheten und durch Jesus Christus vor allem. Also die sprachliche Kommunikation, die gibt es, und deshalb geht es darum, dass Gott so etwas ist wie eine Person. Er ist nicht eine Person im Sinne des Grundgesetzes, er hat keinen Pass und kein Foto und zahlt keine Steuern. Und man kann ihn nicht einbestellen, wie die meisten menschlichen Personen, aber man kann mit ihm reden und man kann auch ihn hören. Und man kann ihm danken und ihn bitten. Das tun wir, und deshalb gibt es Gottesdienst, weil wir eigentlich nicht vor einem nur stummen Geheimnis stehen, wo wir bestimmte Ahnungen nur haben, sondern es gibt Liturgie, weil wir singen dürfen und Gottes Wort hören dürfen. Das ist verbale Kommunikation. Und auch die Eucharistie ist ja am Ende das durch Jesu Wandlungsworte, die der Priester übernimmt, Jesu Leib und Blut zu uns kommt, weil das Wort Gottes in uns hineinkommt auf diese Weise, damit wir bekennen und beten können.
Also würden Sie sagen, wenn ich Sie richtig verstehe, dass jetzt die Vorstellung Gottes als eines gerechten Gottes vielmehr durch die Kommunikation von Christus zu uns Menschen und auch schon vorher von der Kommunikation Gottes zu den Propheten beispielsweise gestiftet wurde oder initiiert wurde und eben kein Menschenkonstrukt ist?
Ja, genau so ist es, denn die Propheten sind ja, wie die Geschichten und Biografien der Propheten sagen, nicht gerade aus Begeisterung dahin geströmt und haben gesagt, wir wollen mal eine lukrative Position uns verschaffen, einen angenehmen Beruf erreichen, sondern die Propheten müssen eigentlich alle irgendwie gezwungen werden und müssen ein großes Risiko eingehen, vor allen Dingen das Risiko, wie das Judentum zur Zeit Jesu erkannt hat, dass man ihnen nicht zuhört und sie viel lieber erschlägt.
Kann man den Propheten hier nicht gerade deswegen, weil sie so große Ansprüche erheben und dann eben in ihren Geschichten deutlich wird, ja, sie wollten das ja angeblich nicht, kann man den dann da nicht gerechtfertigterweise unterstellen, ja, ihr tut doch nur so, als ob ihr hier so demütig seid und in Wirklichkeit erhebt ihr ungeheuerliche, ja sogar göttliche Ansprüche?
Ja, die Propheten haben gelitten darunter, dass das Wort Gottes in ihnen an die Menschen Zumutungen gerichtet hat. Die Bergpredigt ist eine prophetische Rede, denn sie enthält unglaubliche Zumutungen. Wenn man hört, dass Jesus sagt, liebt eure Feinde, oder lasst euch nicht scheiden oder übt keine Gewalt, dann sind das unglaubliche Zumutungen. Und man kann sich vorstellen, dass alle Diktatoren, die gerne Gewalt übten, gesagt haben, die Christen sind unsere persönlichen Intimfeinde, weil die Christen genau das verlangen, was Frieden bringt, aber was wir nicht wollen, denn wir wollen selber Gott sein. Also da geht es schon um das Gottsein überhaupt und um das Gewaltmonopol. Die Geschichte der Menschen, die voller Kriege ist und voller Mord und Totschlag, weist eigentlich schon durch diese Eigenschaften darauf, dass Gott anders sein muss.
Es gibt ja im Alten Testament, wenn man mal genau liest, ganz klar zu beobachten, dass sich die Vorstellung dessen, was heilig ist, durchaus immer wieder gesteigert haben. Also beispielsweise sieht man eben, dass die Priester damals ursprünglich das Heiligtum im Tempel ohne weiteres betreten durften, dann später aber wurde das verboten und das Heilige sogar als gefährlich dargestellt. Und wenn man unvorsichtig irgendwie in Kontakt mit dem Heiligen kam, wäre man sogar gestorben, so wie das dort hier berichtet wird. Ist auch das nicht nur eine menschliche Setzung und so eine Mythisierung? Ist es nicht hier auch ein Beleg dafür, dass Heiligkeit in der Bibel eigentlich ein Menschenkonstrukt ist?
Wenn es ein Menschenkonstrukt wäre, dann müsste es immer grundsätzlich ein Automatismus sein von Tun und positivem Ergehen. Also wenn ich das tue, werde ich dafür belohnt. Das ist aber nicht so, sondern das Heilige ist zunächst und immer der Bereich, in dem menschliche Aktivität und menschliches Handeln eingestellt wird, indem wir nicht weitergehen dürfen, indem wir die Schuhe ausziehen müssen, wie Moses vor dem Dornbusch, oder indem wir nicht arbeiten dürfen, wie der Sabbat, der Sonntag, der heilige Tag Gottes. Es geht zunächst darum, wahrzunehmen, hier wird etwas von der allgemeinen Wirklichkeit unterbrochen. Das haben wir oft gar nicht gerne. Viele Menschen würden am Sonntag weiter gerne arbeiten, wie ich zum Beispiel als schriftstellerischer Theologe würde einfach gerne den Sonntag und das Sonntagsgebot ignorieren. Und Leute, die große Handelsketten haben, würden das auch gerne tun, den Sonntag abschaffen. Dass wir es ausgerechnet in der Vorweihnachtszeit tun, ist ein schlechter Witz, denn Sonntag heißt eine heilige Zeit einhalten, und das Einhalten der heiligen Zeit oder das Beachten des heiligen Ortes ist immer nach Ansicht der Bibel die Bedingung dafür, dass es danach umso besser weitergeht. Also dass gestoppt wird und in dieser Auszeit neue Kräfte dem Menschen geschenkt werden, weil er das eben nicht von sich aus alles machen kann und sowieso nicht immerzu nur machen kann, sondern eine Zeit oder einen Ort haben muss, wo er nicht handelt. Deshalb gehen wir ja ab und zu in die Kirche und sind still und knien uns hin oder setzen uns hin. Oder in Griechenland und Italien machen die Taxifahrer ein Kreuzzeichen, wenn sie an einer Kirche vorbeifahren. Das heißt, sie haben doch die Einsicht, dass sie nicht alles machen können, sondern dass ihnen etwas geschenkt wird. Und es gibt eine Zeit, in der Gott schenkt. Das ist der Gottesdienst und das ist die Stunde des Betens.
Aber beispielsweise in anderen Religionen werden ja ähnliche Dinge gemacht, und ein Christ, der jetzt davon ausgeht, dass seine Religion die wahre ist, muss ja dann logischerweise auch davon ausgehen, dass eben solche anderen Traditionen, wie das zum Beispiel hinduistische Gläubige regelmäßig ihren Götterstatuen Rauchopfer auch heute noch darbringen, dass das dann Menschen gemacht ist. Wie kommt man dann aber drauf, dass so die religiösen Verehrungen der Christen selber nicht menschengemacht sind, sondern sozusagen wirklich ihren Grund in Gott selbst haben?
Ja, wenn wir Christen der Meinung sind, dass wir den rechten Glauben haben, ist das schon darin begründet, weil das Christentum von der Menschwerdung Gottes ausgeht. Und das gibt es nirgendwo anders, dass Gott Mensch geworden ist, bis in den Tod am Kreuz hinein. Deshalb finde ich, ist gegenüber anderen Religionen nicht angebracht, sie schlecht zu machen oder zu sagen, dies ist alles fauler Zauber und bei uns ist die Wahrheit, sondern zu sagen, ihr habt schon die richtigen Vermutungen und Ahnungen. Und bei uns werden sie so weit durchgezogen, dass Gott uns auch im Sterben nicht allein lässt, sondern gestorben ist mit uns und für uns. Ich finde also, dass gerade der Hinduismus als die älteste große Religion, auf die wir immer wieder stoßen, in vielen Dingen Gutes erfunden hat. Der Hinduismus kennt die Hymnen und die Opfer und den Weihrauch und das Beten, dass wenn Hindus die Hände falten, ist es sogar derselbe Gestus wie bei uns. Und Sie kennen die heilige Waschung, also das Baden im Ganges. Und man kann auch beweisen, das ist eine von meinen Thesen, dass all diese Formen von Religion, inklusive heiliger Schriften, von Osten nach Westen gewandert sind. Also dass sie erfunden wurden in Indien oder in Hinterindien und dann gewandert sind über den Vorderen Orient und Israel bis nach Europa und schließlich nach Amerika im Laufe der letzten 10.000 Jahre. Also eine Wanderung der religiösen Formen von Ost nach West. Und dass aber da ein Knick in der Richtung ist sozusagen oder eine maximale Vertiefung in Israel, weil hier als Vollendung der Leidensgeschichte dieses Volkes Gott selber leidet und stirbt mit den Menschen. Das ist den anderen nicht fremd, aber angelegt. Deshalb bin ich der Meinung, Christentum wäre eine Art Leitkultur besonderer Art. Nicht eine Leitkultur, die die anderen vernichtet und verdrängt und einkassiert, sondern die zeigt, wir freuen uns über alles, was ähnlich ist und in vielen, vielen Dingen ist auch bei euch Wahrheit angelegt. Man muss sie nur tiefer durchdenken und dann kommt man zu Jesus Christus. Das wäre mein Vorschlag zu einem Vortrag, den ich demnächst in Berlin halten soll. Der heißt Leitkultur christlich, also nicht Leitkultur deutsch. Das gibt immer eine Leitkultur, die dann mit D geschrieben wird und nicht mit T. Aber Leitkultur christlich, das hat ein deutscher Kardinal, Nikolaus von Kues, 1453 vorgemacht, indem er einen Dialog der Weltreligionen inszeniert hat, also gedanklich, literarisch. Er hat gesagt, wir machen mal ein großes Konzil. Es kommt ein Christ und ein Jude und ein Moslem und ein Buddhist und ein Hindu und aus den asiatischen Religionen ein Taoist. Das hat Nikolaus Cusanus als deutscher Kardinal im 15. Jahrhundert alles gewusst und hat die Leute zusammengebracht zu einem friedlichen Konzil. Und sie haben dann darüber geredet, zunächst sind wir uns darin einig, und das hat auch unser Gespräch gezeigt gerade, dass es das Heilige gibt, dass es also Gott gibt, der von uns verschieden ist. Und dass man über diesen Gott reden kann und zu diesem Gott reden kann. Gebet gibt es gerade ja auch im Hinduismus sehr intensiv. Oder dass man für diesen Gott Lieder singen kann. Das haben wir im alten Ägypten genauso wie im alten Indien. In Ägypten ab 3000 vor Christus, im alten Indien ab 5000 vor Christus. Und das übernimmt das Alte Testament und übernehmen wir. Man kann diesen Gott Lieder singen und das Singen hat eine besondere Beziehung zu dieser Art von Wirklichkeit. Und dann geht Nikolaus Cusanus, der deutsche Kardinal, weiter und sagt, ja, wir haben nicht nur kultische Verehrung Gottes, sondern auch bestimmte Konsequenzen, die daraus folgen, nämlich, dass man den Nachbarn nicht totschlagen darf, seine Frau nicht betrügen darf und so weiter. Das ist das, was dann Hans Küng Welt etwas genannt hat. Aber das war eben zu wenig. Er hat die Religion und die Gemeinsamkeit der Religionen darüber vergessen. Und der deutsche Kardinal hat das schon also im 15. Jahrhundert, der Nikolaus Cusanus, gesagt, es gibt auch ein gemeinsames Verständnis von Heiligkeit und von Gottes Sein und von Gottes Kommunikation mit den Menschen durch Visionen zum Beispiel gibt es auch in allen Religionen. Und da geht es also um die Freude, die darüber entstehen kann, dass etwas gemeinsam ist. Dass wir in dieser Hinsicht auf einem gemeinsamen Weg sind und zwar schon lange.
Also diese Gemeinsamkeiten der Religion, von denen Sie einige genannt haben, gerade auch am Beispiel des Hinduismus, bei dem es ja interessanterweise sogar auch eine, ja, sozusagen Trinität gibt, nämlich einen Schöpfergott, einen Erhaltergott und einen Zerstörergott. Etwas anders als bei uns in dem Christentum, wo wir an die Dreifaltigkeit glauben, aber eben hier auch wieder Indizien dafür, dass die Punkte, die bei allen Religionen gleich sind, vermutlich dann auch wahr sein werden und eben auch die Heiligkeit kein Menschenkonstrukt. Sie hören Frag den Professor zur Bibel und gleich geht's bei uns weiter. Bis gleich. Sie hören Leon Bichler auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol mit der neuen Reihe Frag den Prof zur Bibel. Und jetzt bin ich weiter im Gespräch mit dem Bibelexperten Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg. Professor Berger, wir haben jetzt schon sehr viel in den vorherigen Sendungsteilen darüber gesprochen, dass einiges, wenn man gerade auch ins Alte Testament der Bibel schaut, den Anschein erweckt, als ob es einfach menschengemacht wäre, als ob es da keine göttliche Offenbarung dafür gäbe, die da zuständig ist, sondern einfach Erfindungen. Sie haben in einigen Bereichen schon gezeigt, dass man das mit vernünftigen Gründen anders sehen kann. Und zwar so, dass das durchaus eben von Gott, der in die Welt eingreift, hier sozusagen Initiativen sind. Und jetzt gibt es noch einen weiteren Vorwurf, der oft gemacht wird, nämlich die religiösen Vorschriften in der Antike und auch weltweit und auch in allen möglichen Religionen, die seien eigentlich damals nur ein Ersatz gewesen, sagen manche, für ja kaum vorhandene weltliche Gesetze und für kaum vorhandene weltliche Rechtsprechungen. Kann man das so sagen, dass die Religion damals einfach ein Ersatz war, sozusagen für die Gesetze und die Priester die Juristen ersetzt haben?
Im Alten Testament ist das sicherlich so und Martin Luther hat ja die Tora, die fünf Bücher Moses, genannt, der Juden-Sachsen-Spiegel, also eine Art Gesetzeswerk, eine Art BGB und StGB in einem, bürgerliches Gesetzbuch und Strafgesetzbuch. In Wirklichkeit ist es so, dass Recht und Religion immer eng zusammenhängen. Auch bei uns hängt jedenfalls noch in Bayern in jedem Gerichtssaal ein Kreuz. Das weist darauf hin, irgendwie ist das, was wir Recht nennen, normiert durch eine höhere Norm. Es gibt eine Norm der Normen und das ist irgendwie der Wille Gottes. Das führt noch einmal zurück zu Ihrer ersten Frage, nämlich nicht von Menschen, sondern von Gott. Und da würde man als Jurist natürlich sagen, klar, ist alles menschlich gedacht und das Alte Testament ist auch ein Zeichen besonders kluger Juristen. Und ich würde die Gegenfrage stellen, auch in Bezug auf Religion überhaupt und auch unser Leben überhaupt, was berechtigt uns eigentlich dazu, immer so genau zu trennen zwischen dem, was Menschen tun und dem, was Gott tut? Es gibt auch keine Konkurrenz dazwischen, sodass das, was wir als Menschen erfinden, jedenfalls nicht von Gott wäre. Oder das, was Gott in die Welt schickt, jedenfalls nicht menschlich sein darf. Die Bibel lehrt eigentlich von Anfang an das Gegenteil. Dass wo etwas intensiv menschlich ist, also sagen wir eine gelingende Ehe wie zwischen Jakob und Rebekka oder ein Freudenfest, dass dort die göttliche Gnade besonders intensiv ist und auch das menschliche Tun. Die schließen sich also nicht gegenseitig aus, sondern auch wo das menschliche Tun besonders intensiv ist, ist die Gnade besonders intensiv. Wenn man das mehr beachten würde, dann müsste man nicht immer eine Entweder-Oder stellen, ist es nun menschlich oder göttlich, sondern sagen, wenn etwas gut gelungen ist bei Menschen, dann ist das eben ein begnadeter Künstler oder eine begnadete Geschichte. oder eine Gnadenhochzeit. Wenn Leute 70 Jahre verheiratet sind, dann nennt man das so. Und das ist nicht so, dass sie da 70 Jahre lang stumm nebeneinander gesessen hätten, sondern ein bewegtes Leben auch selber bewegt haben, allein schon dadurch, dass sie jeden Morgen aufgestanden sind. Also menschliches Glück schließt menschliche Aktivität nicht aus und göttlicher Segen schließt menschliches Arbeiten nicht aus. Es wäre auch ein Irrtum, der manchmal durch das bestätigt, verstärkt wird, was die Reformatoren sagen. Gnade oder Werke. Das ist kein Gegensatz, sondern ein gutes Werk ist Ausdruck besonderer Gnade. Warum denn nicht? Warum soll nicht dort, wo der Mensch glücklich handelt, gleichzeitig Gott am Segnen sein?
Aber dann könnte man ja sagen, wie es auch im evangelischen Bereich manchmal der Fall ist, ja, es ist alles Gnade. Also auch wenn man sozusagen gut handeln kann, dann kann man selbst nichts dafür, sondern das ist dann durch Gnade Gottes halt ermöglicht gewesen.
Ja, dass alles Gnade ist, sagen auch mittelalterliche Theologen, jedenfalls die, mit denen ich befreundet bin, wie der heilige Bernhard und Schüler des heiligen Bernhard Wilhelm von Saint-Thierry. Da hat er einen schönen Römerbrief-Kommentar geschrieben, der eine einzige Gnadenlehre ist. Und da steht auf jeder Seite, alles ist Gnade. Alles ist Gnade, auch mein freier Wille, auch wenn ich mich entscheide, dann ist meine Entscheidung, dass ich das überhaupt kann, dass ich nicht einfach dumpf vor mich hin vegetiere, sondern dass ich eine Freiheit habe, ist ein wunderbares Zeichen großer Gnade. Und wenn ich mich falsch entscheide, dann habe ich diesen Lebensstrom der Gnade, der mich doch eigentlich weiterführen will, abgewürgt. So wie jemand, der ein Auto ohne Sachkunde besteigt und die Kupplung abwürgt. Jedenfalls konnte man das früher, als ich noch Auto fahren durfte. Also die Gnade Gottes nicht abwürgen, sondern darüber sich freuen. Deshalb ist der eigentliche Impuls zu gutem Handeln die Fröhlichkeit und die Freude. Weil da Gottes Segen und das menschliche Wollen absolut in eins kommen.
Wir haben jetzt verschiedene Punkte besprochen, bei denen man ja erstmal auf die Idee kommen kann, dass vieles menschengemacht ist, was in der Bibel steht. Und Sie haben jetzt gezeigt, dass das in vielen Fällen durchaus Sinn macht, daran festzuhalten, dass das eben von Gott initiiert wurde. Und jetzt gibt es auch eine Überzeugung, die sich im Christentum durchgesetzt hat, nämlich, dass Jesus von seiner Geburt an schon göttlich war. Theologen wie zum Beispiel auch der berühmte Joachim Jeremias haben das anders gesehen und haben zum Beispiel die folgende Stelle von Lukas 10,10 so interpretiert, als ob Jesus da seine Berufungsvision gehabt hätte. Nämlich heißt es in benannter Stelle, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fahren. Zitat Ende. Nach Joachim Jeremias ist dessen Argument gegen die Göttlichkeit Christi ab seiner Geburt. Was würden Sie darauf antworten?
Ich würde sagen, diese Teufelsvision Jesu in allen Ehren, sie steht ja auch in der Offenbarung des Johannes in Kapitel 12, dass der Teufel sich am Himmel nicht mehr halten kann und runterfällt und dann auf Erden wütet. Aber das hat doch nichts mit der Gottessohnschaft Jesu zu tun. Ich würde sagen, lieber Herr Joachim Jeremias, Jesus hatte zumindest, gehen wir mal dahin zurück, bei seiner Taufe durch Johannes den Täufer eine Vision. Und dort hat ihm die Himmelsstimme gesagt, du bist mein lieber Sohn. Und der Heilige Geist kommt in Gestalt einer Taube auf ihn. Zumindest dort schon, darin stimmen die vier Evangelien überein, ist Jesus als Sohn Gottes öffentlich bekannt. Warum muss man das auch die Teufelsvision so reduzieren? Denn der Beginn der öffentlichen Wirksamkeit nach Markus ist, dass Jesus zum Gottessohn erklärt wird durch die Himmelsstimme und damit wird die Voraussetzung für alles Weitere gelegt. Und am Kreuz wiederholt sich das ja. Der Hauptmann unter dem Kreuz sagt, wahrlich, dieser war Gottes Sohn. Weil Jesus mit lauter Stimme noch beten konnte und gerufen hat, mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Dann sagt der Hauptmann, das muss Gottes Sohn gewesen sein. Jemand, der auch im Tod noch sich an Gott richten kann. Also kurzum, lieber Joachim Jeremias, Ihr Urteil geht darauf zurück, dass man sagt, alle Visionen seien unglaubwürdig. So wie Helmut Schmidt gesagt hat, wer eine Vision hat, soll zum Arzt gehen. Aber dieser Meinung ist man über 4000 Jahre nicht, solange es die Bibel gibt und solange die Christen an die Wirklichkeit Gottes glauben, muss das nicht alles erfunden und erlogen sein, sondern kann es Visionen geben. Und noch dazu, wie bei Jesu Taufe, wo das die umstehenden Menschen mithören. Bei der Verklärung ist es ja ausdrücklich so, dass die Jünger das hören. Denselben Satz noch einmal. Ich finde, wenn man dann noch weitergeht, dann kommt man auf die Empfängnis Jesu durch den Heiligen Geist bei der Mutter Gottes. Und da gilt, dass der Anfang des Lebens Jesu und das Ende des Lebens Jesu, nämlich die Entstehung durch den Heiligen Geist und die Auferstehung durch den Heiligen Geist, zusammengehören. In beiden Fällen wird das menschliche Leben Jesu, das er lebendig ist, durch Gottes Geist bewirkt, sowohl im Leib der Mutter Gottes, als auch bei der Auferstehung. Das verbindet diese beiden Geschichten und das eine bestätigt das andere. Und die Geschichte des jüdischen Prophetenbildes zeigt, dass im Laufe der Jahrhunderte Israel immer stärker den Eindruck hatte von den Propheten, dass sie vom Mutterleib an geheiligt sind und mit Gottes Geist erfüllt. Und Jesus ist halt durch diesen Gottesgeist entstanden. Da ist kein großer Unterschied mehr, sondern die Vollendung eines Weges.
Ja, vielen Dank, Professor Berger. Das war sie auch schon wieder, die erste Folge unserer neuen Reihe Frag den Prof. zur Bibel. Mit dem Bibelexperten Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Wissen, Professor Berger.
Ja, vielen Dank.
Auch ein herzlicher Dank an all unsere Hörer. Wenn Sie möchten, können Sie diese Sendung sehr gerne als Podcast herunterladen auf horeb.org oder ab Montag als CD bestellen unter der Rufnummer 08328 921 120. Aus dem Ausland bitte die 0049 auch noch vorwählen. Mein Name ist Leon Bichler und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen gesegneten weiteren Freitag und wünsche Ihnen viel Freude mit dem weiteren Programm von Radio Horeb, der christlichen Stimme Deutschlands.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung, Ihr Pfarrer Kocher.